Symposiums jetzt mit dem Thema Wahrheit und Gerechtigkeit. Das Thema ist anders gewählt als der Titel der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission. Sie hieß nicht Wahrheit- und Gerechtigkeitskommission, sie hieß Wahrheits- und Versöhnungskommission. Und genau darauf wird es uns auch ankommen, auf diese Frage der Gerechtigkeit, wo ist sie geblieben in dem Prozess? Ich darf mich selbst kurz vorstellen. Mein Name ist Bernd Pickert. Ich bin Auslandsredakteur bei der TAZ, die Tageszeitung, hier in Berlin, sicherlich vielen von Ihnen bekannt. Und wir haben ein so prominentes und so gut besetztes Podium, dass es mir wirklich eine große Ehre ist, hier zur Moderation eingeladen zu sein. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen, wobei ich zugeben muss, dass mir der Begriff unsere Gäste schon seltsam vorkommt, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fühle mich als Gast und darf teilhaben an einer Debatte, die in Südafrika geführt wird seit nunmehr vielen Jahren und von der wir heute einen Ausschnitt erleben dürfen. Wir sind dabei die Gäste. Ich hoffe, die Übersetzung funktioniert. Hat Minister Schwierigkeiten? Klappt das? Vielleicht kann man kurz sagen, welcher Kanal was ist. Geht es jetzt? Ich warte kurz, weil ich möchte gerne, dass wir uns alle verstehen. Aber ich darf die Gelegenheit dann schon einmal nutzen, mich vorneweg ganz herzlich bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern zu bedanken für ihre Arbeit, die es möglich machen, dass wir hier überhaupt miteinander reden können, auch in verschiedenen Sprachen. So. Ja, funktioniert jetzt etwas? Does it work? No? Yes? No? Huh? Here's another one, if you like. Yeah? Okay. Gut. Dann darf ich Ihnen vorstellen, unser Podium. Ich beginne mit der Dame Antje Krook. Sie ist Dichterin, Autorin, Journalistin, Professorin an der University of Western Cape. Sie hat 12 Gedichtbände veröffentlicht und 3, wie sagt man, Sachbücher, eines davon. Und das wird uns heute, oder der Inhalt dessen wird uns heute mit am meisten beschäftigen. Country of My Skull, Guilt, Sorrow and the Limits of Forgiveness in the New South Africa. Das Buch basiert auf ihrer Erfahrung bei der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission, der sie praktisch vom ersten bis zum letzten Tag an damals als Radiojournalistin beigewohnt hat und täglich berichtet hat über das, was dort verhandelt wurde. Sie hat über dieses Thema weitergearbeitet, darüber weiter veröffentlicht und beteiligt sich sehr rege an der Debatte um die verschiedenen Kritikpunkte, die es an der Kommission und ihren Ergebnissen bis heute gibt. Zu meiner ganz Linken, zu Ihrer Rechten, Herr Dumisa Mbule Nsbesa. Er war Teil der Kommission, war ein Commissioner bei der Kommission für ein Jahr, 1995. Er ist Jurist, hat sein juristisches Staatsexamen, würde man hier sagen, ob es ein Staatsexamen in Südafrika ist, weiß ich zugegebenermaßen nicht. Aber er hat zumindest seine juristischen Kenntnisse erworben, als er selbst im Gefängnis saß, als politischer Aktivist. Er ist später verschiedentlich als Richter tätig gewesen. Er ist 2004 von dem damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan berufen worden an der Wahrheitskommission über die Menschenrechtsverletzungen im Sudan, Darfur, teilzunehmen, hat dort mitgearbeitet und an dem Abschlussbericht der Kommission mitgearbeitet. Und er hält so viele Ämter inne, dass es eine lange Liste wäre, sie alle aufzuzählen. Ich sage mal die wichtigsten. Er ist der Präsident der National Association of Democratic Lawyers. Er ist der Präsident und später der Vizepräsident der Black Lawyers Association. Und er ist auch so ebenfalls der National Chairman of the Advocates for Transformation in Südafrika. Das sind eine Menge Ämter und er ist mit Sicherheit einer der Anwälte, Juristen aus Südafrika, die führend sind im ganzen Bereich, den wir hier heute verhandeln wollen. Und last but not least, zu meiner Linken, Herr Ben Kumalo Segelken. Er ist Theologe, Professor für Erziehung, Sozialwissenschaften und evangelische Theologie und religiöse Erziehung an der Universität in Oldenburg. Er lebt seit vielen Jahren in Deutschland, nachdem er 1975 das Land verlassen musste, ebenfalls als Gegner des Apartheidsregimes und als aktiver Kämpfer gegen die Apartheid. Er hat seitdem in Deutschland in Deutschland und Europa, unter anderem in Wien, verschiedene Lehrstühle inne gehabt, hat 2004/2005 ein Integrationszentrum für schwule und lesbische Migranten geleitet und verschiedene Events in Deutschland organisiert. Wir haben uns ein bisschen eine Struktur überlegt für das Ganze. Ich habe gesagt, es gab von Beginn der Wahrheitskommission an, gab es Kritikpunkte daran. Einer der Konditionen, warum das überhaupt möglich war und warum die Machthaber, die früheren Machthaber, zugestimmt hatten, war Amnestie. Das ist schwierig. Es war anders als in Deutschland, wo es zu den Nürnberger Prozessen kam. Es war kein besiegtes Land, keine besiegte Regierung, sondern es war ein ausgehandelter Übergang zur Demokratie und zum Ende der Apartheid. Eine der Bedingungen war Amnestie gewesen. Das war von Anfang an ein großer Kritikpunkt. Wir werden darauf kommen, auf das Konzept Gerechtigkeit. Wenn Gerechtigkeit heißt, kein Täter von schwersten Menschenrechtsverletzungen, kein Folterer, kein Mörder soll straffrei davonkommen, dann müsste man die Ergebnisse der südafrikanischen Kommission als kompletten Fehlschlag bezeichnen. Muss man das? Darüber werden wir reden. Das Konzept von Versöhnung und Gerechtigkeit, Versöhnung und Wahrheit, war es ein Tausch? Wahrheit gegen Gerechtigkeit? Also wir kriegen die Wahrheit und verzichten dabei auf Gerechtigkeit. Darüber wollen wir reden und zunächst wird uns Antje Krog eine Einführung daran geben, wie kam es zur Gründung dieser Konferenz, was waren die zentralen, der Kommission, was waren die zentralen Punkte, die dazu führten, dass die Kommission in der Form, mit dem Regelwerk, das sie dann beherrscht hat, installiert wurde. Bitte, Antje Krog.
I will be brief. Gut, ich werde versuchen, so kurz wie möglich darüber zu referieren. Apartheid gab es offiziell bis zum Jahre 1990. Vor dem Jahre 1990, oder lassen Sie mich mal kurz ausholen. Das muss ich vorausschicken. Sehr oft erlebe ich, wenn ich in einem Land wie Deutschland bin, dann denkt man automatisch an die Nürnberger Verhandlungen und den Eichmann-Prozess zurück. Und man sagt, naja, warum haben wir diese Kommission gegründet? Warum hat man das Ganze nicht vor Gericht verhandelt? Also 1990 hatte die Regierung und die Befreiungsorganisation hatten sie Diskussionen und dann wurde das Ganze, also praktisch in eine neue Phase überleitet. Also die Vorreiter der Befreiungskämpfer haben sich zusammengesetzt und haben eine Übergangsverfassung entworfen. Und diese Übergangsverfassung sollte dann als Maßstab für die Wahlen gelten. Und nach den Wahlen sollte es so sein, dass die gewählten Vertreter Südafrikas sich hinsetzen konnten und die richtige Verfassung schreiben konnten. Also wir haben diese Übergangsphase erlebt, vier Jahre hatten wir eine Phase, wo Vertreter sich hingesetzt haben, die niemand vertreten haben, denn sie waren ja nicht gewählt und sie haben die Übergangsverfassung entworfen. Welche Art von Gesellschaft wollen wir schaffen? Welche Gesetze wollen wir respektieren? Und als sie diese Übergangsverfassung in die finale Phase brachten, als sie gesagt haben, gut, der große Wahltermin wird 1994 sein, im März 1994, nur einige Tage vor der Unterzeichnung des ersten Entwurfs kam es dazu, dass einer gesagt hat, ja, wie sieht es damit aus mit denjenigen, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben? Die Polizeikräfte, die sind ja nach wie vor die Apartheid-Polizei und die Armee ist nach wie vor noch die Armee des Apartheid-Regimes. Ist es nicht so, dass es freie Wahlen, also wie sieht das aus mit der Aussicht für die freien Wahlen, wenn man weiß, okay, das ist der Stichtag, ab dem Tag werden sie vor Gericht stehen, wir werden die Spreu vom Weizen trennen, wir werden die Täter zur Verantwortung ziehen. Und da haben wir gesagt, wie sieht das denn damit aus? Also wie sehen die Aussichten für die Wahlen aus? Denn, und das ist ja auch oft so, dass wenn man die Macht verliert, nach wie vor dennoch genug Macht hat, um als Störfaktor Wahlen zu unterminieren. Und da kam es zur Amnestiegesetzgebung. Die Amnestiegesetzgebung hat man ins Leben gerufen und hat gesagt, okay, wenn Sie kooperieren, wenn Sie gestehen, dann werden Sie eine Amnestie erhalten. Aber man muss sich immer diesen Hintergrund vor Augen halten. Wir waren die 18. Wahrheitskommission weltweit, aber wir waren die erste Wahrheitskommission, die die Amnestie individualisiert hat. Alle anderen hatten ganz einfach Pauschalamnestie. Und ich meine, Pauschalamnestie ist praktisch Pauschalamnesie. Das heißt, ganz Zimbabwe, Angola, Mosambik, Zimbabwe, die Länder um uns herum, Argentinien, Chile, da gab es eine Pauschalamnestie für die Politiker. Da hat man allen eine Amnestie erteilt. Wir haben die Amnestie auch individualisiert. Wir haben sie auf Einzelpersönlichkeiten angewandt und haben das praktisch versucht als Lockmittel, um die Wahrheit herauszuholen. Und wir haben gesagt, wenn Sie die Wahrheit sagen, dann werden Sie Amnestie kriegen. Und das ist das Gegenteil von einem Gerichtsverfahren. Im Gerichtsverfahren ist man ja unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Wir haben den General zum Beispiel genommen, der wurde vor Gericht gestellt. Es hat 5 Millionen Rand gekostet für Südafrika selbst, um ihn zu verteidigen. Denn man hat, also man kann ja nicht verlangen, dass die vorherige Regierung ihn verteidigt etc. Und es kostet ganz einfach Millionen und da werden Mittel abgezogen für Dinge, die man anderenfalls finanzieren könnte. Und da geht es ganz einfach um die Verteidigung und die Anklage von den Tätern. Und das war der Hintergrund für die individuelle Amnestie. Und das hat der Demokratie den Weg bereitet. Nach den Wahlen in unserem neu gewählten Parlament haben sich die Leute dann hingesetzt, haben die neue Verfassung entworfen und die Gesetze oder die Statuten für die Wahrheitskommission, die praktisch die Wahrheit eintauschen konnten für die Amnestie. Und gleichzeitig hatten wir eine Landkommission, Grund- und Bodenkommission, sollte sich mit den Grund- und Bodenrechten auseinandersetzen. Und wir hatten auch ein RDP-Programm, das sollte sich mit der Armut befassen. Also wir hatten unterschiedliche Kommissionen im Zuge dieser ersten demokratischen Wahlen. Das heißt, die neu gewählten Vertreter hatten das Gefühl, dass sie die enormen Probleme in den Griff kriegen konnten. Also die Wahrheitskommission war nicht als Allheilmittel gedacht. Sie war nicht da, um die Aussöhnung zu erreichen, sondern die Wahrheitskommission wurde einberufen, um Amnestien zu verleihen. Das war die Hauptaufgabe. Aber der ANC hat gesagt, Mensch, wir müssen das verrechtlichen. Wir wollen den Opfern eine Stimme verleihen. Wir wollen das Ganze sehr viel öffentlichkeitswirksamer gestalten, ein Forum daraus machen und nicht nur den Tätern eine Stimme verleihen. Deswegen hatten wir 3 Unterausschüsse. Das Ganze ist eine Kommission. Wir hatten einen Unterausschuss, der hat die Opfer angehört. Wir hatten einen Ausschuss, der Reparationsmaßnahmen entwerfen sollten. Und dann hatten wir einen Rechtsunterausschuss. Hier gab es Rechtsanwälte und Richter und die konnten dann die Amnestie verleihen. Und alle mussten dann dem Parlament berichten, Präsident Mandela, und sollten ebenfalls einen Reparationsplan entwickeln, der dann wiederum der Regierung vorgelegt werden sollte, der neuen demokratisch gewählten Regierung, und die dann wiederum die Reparationen umsetzen sollte. So war das Ganze.
Gleich anknüpfen. Ich möchte aber erstmal jetzt Dumisa bitten, Wir haben das gehört jetzt, die Bedingungen. Es war ein politischer Prozess, der gesagt hat, damit die ehemaligen oder zukünftig ehemaligen Machthaber und ihr Sicherheitsapparat mitspielen beim Übergang, muss man ihnen eine Form von Amnestie garantieren. Und man hat dann überlegt, wie macht man eine Amnestie? Als Rechtsanwalt, als Jurist, normalerweise stellt sich juristische Gerechtigkeit durch das Verurteilen eines Verbrechens bzw. eines Verbrechers dar. In Südafrika war es möglich, wenn man denn berichtet hat, was man alles Schreckliches getan hat, als freier Mann den Gerichtssaal zu verlassen. Wie kann das mit dem Konzept, das gerade ein Jurist von Gerechtigkeit, von Justice im Kopf hat, zusammenhängen?
Does it work? Oh yeah.
Hören Sie mich?
You see, South Africa through the TRC wanted to present South Africans with a different kind of justice. We have all been socialized, especially in the Western criminal justice system.
Mit dem westlichen
in understanding justice to come only
mit dem herkömmlichen Gerechtigkeitssystem, also da, wo man hier gegnerische Parteien hat und
Islam or whatever.
Sei es jetzt Islam gegen den, also man hat immer dieses Gefühl, dass es zwei gegnerische Parteien gibt und dass eine davon Recht hat, Gerechtigkeit. Aber war das möglich in Südafrika?
For those who have conquered.
Das ist eine Siegerjustiz. Das ist die Justiz, die sich jemand leisten kann, der einen Krieg gewonnen hat. Dieses adversarische Prinzip, also dass man hier gegnerische Parteien hat.
Uganda,
das hat man zum Beispiel in Uganda gesehen.
Which incidentally took place at more or less the same, not Uganda.
Ruanda, Entschuldigung.
1994
gab es den Völkermord. 800.000 Menschen wurden innerhalb von 3 Monaten abgeschlachtet.
And there, they were clear.
Und da gab es ganz klare
The ruling party now were the clear victors.
Die jetzige Regierungspartei war die Siegermacht. Und deswegen konnten sie dieses auf
international community,
gegnerischen Prinzipien basierendes Gerechtigkeitskonzept durchsetzen, konnten die internationale Staatengemeinschaft davon überzeugen, dass dieses Konzept notwendig war.
Now, Antje is,
aber
is
in
told
Südafrika, naja, Antje hat ja den Hintergrund erklärt,
that
warum es anders
of the 27th of April 1994.
Ab 27. April 1994, das war der Tag der ersten demokratischen Wahlen, und die dazu geführt haben, dass die ANC an die Macht gekommen ist.
Of the army
was an diesem Tag war die Macht ja noch in den Händen der alten Machthaber. Die Macht war noch in den Händen der alten Polizeikräfte, der alten Generale. Das gesamte Justizwesen befand sich in der Hand der damaligen Machthaber. Wir hatten ein Apartheidsystem, das an der Macht war und das den Richtern
implement racism
gesagt hat, even Rassismus if the international community ist condemned Gerechtigkeit,
in the form of
obwohl die internationale Staatengemeinschaft das verurteilt hat.
About 200 judges, of those 200 judges,
Richter,
only 3 were black.
Von den damaligen
200
Richter
mean black in the old,
nur
I mean
3
in the white sense.
Schwarz.
One was an Indian judge, Mohammed.
Einer war
one
Inder.
Was Tony Madala, who had been appointed
also
by the
military regime nur 3
of Olomisa.
Ja,
and the third one was Kumalo, who had also been appointed by the Bantustan regime.
Damaligen regime. Also sie waren
the remainder of the judges were white.
Schwarz.
But not only that,
wie
they were
man das herkömmlich versteht,
made.
Sondern
Only two of those
meisten
judges
waren damals weiß und nur zwei Frauen waren damals unter diesen weißen Richtern.
So about over 100 judges.
Also über 100 Richter und Richterinnen waren,
so the entire judicial system,
weiße Männer.
The entire security class,
das gesamte Sicherheitssystem, das gesamte Polizeiwesen.
We're all order.
I'm talking about
when
we
woke up
Regime an, dem
on the 29th of April 1994 and we're celebrating.
Und,
the levers of power
im Februar 1994
were in old hands.
Als wir uns an
and
unserer neuen
as
Freiheit
the investigations
waren,
in the TRC
so, die alten
revealed
Machthaber an den Hebeln der Macht waren.
Almost 9 out of 10 cases of the perpetration of gross violations of human rights
or
of any
Fällen
violations
von
at all
massiven
were perpetrated by state security forces.
Von
the prosecutorial system, there, it's in its entirety,
das
it was all ends. There was no transformation there. It still is.
War unverändert.
So, those of you who are criticizing the attempt
lässt dieser Wandel noch auf sich warten,
to bring also people to book and in answer to your question,
also um auf Ihre Frage zurückzukommen,
in the light of the results of our investigations,
die
are actually saying we should have
sagen ja mit
asked
Worten,
the same police
naja,
to investigate themselves in their army and their security
sollten, sollen, ja,
intelligence
mal, was sie selbst gemacht
and
haben.
Bring
gucken
them
mal, was
to justice.
Ihre Richter gemacht
it's
haben,
it doesn't need the to realize
bringen Sie sich mal selbst ins Gefängnis und da muss man jetzt kein Psychologe sein,
it's difficult now
nachvollziehen zu können, dass das Ganze ganz einfach unrealistisch gewesen wäre.
What the TRC was all about. So what did we? You see, by
1989,
the regime had to realize that it was going to be impossible
dem Regime klar,
to continue,
dass man so nicht weitermachen konnte, dass die Apartheid auf lange Sicht
and we all know about how the negotiations
ein
took
gewisser
place
Wandel eintreten
between the ANC,
external, ja,
and Mandela.
Verhandlungen aufgenommen hat, extern ANC
and the interesting factor about that
heraus.
Is that the head of the national intelligence
ist es so, dass der Leiter
was sitting there from day one, from
1985,
when the talks between Mandela and prison
85,
took place within the Minister of Justice.
Also ich meine, das war ja der Stichtag,
he was sitting there from day one.
Hat, aus dem Gefängnis
he knew at what point
er wusste immer
the chicken would come home to roost.
Zeitpunkt,
and there
wo
is
der
evidence,
Knackpunkt
which
war.
We uncovered in the TRC,
und wir haben im Rahmen der Wahrheit
there was what we refer to in our book with
Terry Bell
as a paper Auschwitz.
Das ist auch eine
when
Art
they
Auschwitz
realized
gab.
That change is going to come, they started to
als
destroy evidence.
Als ihnen klar wurde, dass
they
der
started to destroy
facts.
They were not enough witnesses. They went to ISCO
to destroy.
They were not enough. So, we should be careful.
Deswegen muss man hier ganz
aber
vorsichtig
by
sein.
The way, I'm one of the critics.
Und ich bin einer der schärfsten Kritiker von dem, was wir nicht getan haben oder was unsere Gesellschaft versäumt hat.
But it is important to understand the context.
Aber
that's why we are talking about a compromise.
But then a compromise.
What is a compromise?
Und deswegen
a compromise is something which you
Kompromiss.
Give
was
because you cannot
naja,
get what you want.
Ein Kompromiss ist etwas, was man eingeht, weil man seine Maximalleistungen
what
nicht
was a compromise in
oder Maximalforderungen nicht durchsetzen kann, aber das ist zeitlich befristet. 1994, der Kompromiss von damals, kann aber nicht
and
mehr
that's
heute
where then
haltbar sein.
What was the law?
Und das
what
ist
did the TRC say? It says, we're going to suspend for a year.
Wahrheits- und
Versöhnungskommission
hat gesagt,
the criminal justice
okay, wir werden
system,
das
as we know it.
So I disagree with Strafverfolgungssystem ein Jahr lang außer Kraft setzen in der herkömmlichen Art und Weise. Ich stimme Antje hier vielleicht nicht unbedingt zu. Ich denke, die Wahrheitsversöhnungskommission, da ging es nicht nur um Amnestie, sondern es ging darum, dass man den Menschen eine Möglichkeit gab, sich zu outen.
In this window,
in die Öffentlichkeit
period.
Zu treten und zu sagen,
those of you who
okay.
know they have done on both sides of the political
also
divide,
auf beiden Seiten der politischen Grenzen,
who know that they committed crimes.
Und einfach mal die Verbrechen an die Öffentlichkeit zu bringen
to do things that they ought to have
oder
done.
Die Unterlassungssünde.
The nature of which would make them guilty if they were taken to court.
Und diese Versäumnisse oder Vergehen hätten sie in einem konventionellen Gerichtshof zur Verurteilung gebracht.
You have got only that chance and that chance only.
Aber das sollte zeitlich befristet sein, und zwar nach diesem Übergangszeitraum, sollte dann auch wirklich eine Verjährung der Amnestiemöglichkeit eintreten. Und wenn man hinterher feststellt, dass Versäumnisse oder Vergehen begangen wurden, dass man dann zur vollen Verantwortung gezogen worden wäre. Und
and in fact, the first amnesty that was granted to a person
who had been sentenced to death and death was commuted
for trespass murders, when once he was granted amnesty, that opened the floodgates. Suddenly,
sobald dieser Mörder freigesprochen wurde, das hat wirklich die Tore geöffnet für weitere Amnestien.
Have we done that which the law said we should do?
Weitere Amnestien. Aber was ist denn jetzt nach diesem Fenster, nach diesem Amnestie-Zeitraum? Was haben wir da gemacht?
Post-TRC.
Nach der Wahrheitsversöhnungskommission. Wie sieht es da mit unserer Strafverfolgung aus? Nun, es gibt nur ein oder zwei Fälle, die wirklich weiter verfolgt wurden aufgrund von Verbrechen, die im Namen der Apartheid begangen
There's never
wurden.
Been a single prosecution
es
elsewhere.
Gab nirgendwo eine weitere Strafverfolgung. Und das wirft natürlich folgende prägnante Frage auf. Liegt es daran, dass es einen Mangel an Beweisen gab, dass Zeugen verschwunden ist? Ich denke nicht.
My investigative unit gave
43 files hat 43 Akten
of evidence of cases that we couldn't prosecute,
Beweise,
but the evidence was cut off.
Fälle, wo Vergehen
One inquiry that was made
die aber
Justice
nicht
Department
von der Wahrheits- und Versöhnungskommission verhandelt wurden. Aber diese Akten sind jetzt in der, im Nachrichtendienst. Ich habe gefragt, wo sind die Akten? Naja, dann wurde mir gesagt,
die Akten sind beim Justizdepartement.
Wo sind die Akten?
The long and short of it
is, die Akten sind hier, aber der Schlüssel ist beim Nachrichtendienst. Das war ganz einfach absurd,
kafkaesk.
Deswegen lautet hier folgende Frage, was hat uns dazu geführt, das Recht nicht weiter zur Anwendung zu bringen? Das ist die große Frage. Die Antwort muss ich leider schuldig bleiben.
Well, look, I think the...
Naja.
This brings us to the notion of transitional justice. This
bringt uns ja genau zu dem Begriff der Gerechtigkeit im Übergang. Transitional justice.
It
das
was
ist immer eine
to promote
Sache.
Truth-telling. That's what the TRC was about. That's why it was called the promotion of national unity and reconciliation.
Die nationale Einheit zu befördern, das war genau der Hintergedanke hinter der
But
Wahrheits- und Versöhnungskommission.
This whole thing about reconstruction of society. It can't be, it could never be done by the TRC. I mean, reconstruction of society means a hell lot more than just people going there and talking.
Versöhnungskommission. Die Diskussion über die Frage, wer hat wen, wann, warum getötet, führt an diesem Punkt nicht weiter. Wenn es also etwas gibt, was man positiv der Wahrheits- und Versöhnungskommission zuschreiben können, ist, dass wir infolge dieses Prozesses jetzt mehr Fakten kennen, als wir ohne die TRC erfahren hätten. Und wir sind ja nach wie vor dabei, denjenigen zu helfen, die nach Vermissten suchen, die gegenseitige Information darüber, wo welche Leichen vergraben sind und so weiter. Wir sind nach wie vor ja Teil dieses lebenden Archivs. das festhält, was im Land geschehen ist, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden irgendetwas täten. Es gab Strafverfolgung, aber ob diese tatsächlich etwas mit sich gebracht hat oder nicht, nun, was sich in den Akten findet, bezieht sich auf Menschen, die nach wie vor auf der obersten Ebene der Regierung zu finden sind. Und wenn Menschen nicht verfolgt werden, obwohl sie Straftaten begangen haben, dann ist das in der Regel so, dass es eben nicht genug Beweise gibt oder nicht genug Ressourcen. Aber wie sieht es aus mit dem politischen Willen? Ich glaube, wir haben nicht den politischen Willen, tatsächlich Strafverfolgung zu üben. Und die Frage lautet dann, warum? Und diese Frage werde ich nicht beantworten.
Vielleicht. Vielen, vielen Dank erstmal. Vielleicht kann uns ja bei der Beantwortung dieser Frage, warum nicht, auch Benko Malusi-Gilkin weiterhelfen. Es gab ja, also wir haben ja jetzt schon einiges gehört über die Möglichkeit und Nichtmöglichkeit zur Strafverfolgung, die es gab und die dann zu dem Konzept der Kommission geführt hat. Einer der Kritikpunkte: zuvor hatten nahezu alle Menschenrechtsorganisationen weltweit und auch in Südafrika das System der Apartheid als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet und strebten an, es auch als solches, als Gesamtsystem, bei dem die einzelnen Taten Einzelner oder auch ganzer Einheiten ein Teil davon waren, aber nicht der zentrale Punkt, sondern das System der Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das wurde als solches nicht mit aufgenommen, sondern es wurde dann gesprochen von gross human rights violations, also schwersten Menschenrechtsverletzungen. Es wurde argumentiert, dass auch das es rechtlich überhaupt möglich machte, die Amnestieversprechen, die ausgehandelt worden waren, in dem politischen Verhandlungsprozess zu garantieren. Sie arbeiten viel, nicht nur als Theologe, über das Konzept von Vergebung und was das heißt für Menschen, sondern als früherer und bis heute sozialer Aktivist auch über das Thema von sozialer Gerechtigkeit. Hat die Art und Weise, wie die Südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission funktioniert hat, tatsächlich, wie es ja dann viel geschrieben worden ist, durch das Veröffentlichen von Wahrheit, durch den Kontakt, den ehemalige Opfer und ehemalige Täter zueinander bekamen, dazu beigetragen, die südafrikanische Gesellschaft gerechter zu machen, wenn man es auch von heute aus ansieht?
Es sind in der Tat ja anderthalb Jahrzehnte vergangen, seitdem der erste Abschlussbericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission vorgelegt worden ist. Und darüber nachzudenken, was gilt, was werden soll, was Wahrheit, was Gerechtigkeit sein soll, kann nicht vonstatten gehen, ohne das auch in den Blick geraten zu lassen, was seitdem auch sich abspielt in Südafrika und um Südafrika herum. Es war schon auffällig, aber es könnte so dem Umstand ja verschuldet gewesen sein, dass es sich um einen Kompromiss gehandelt hatte, dass der eigentliche Grund oder die Grundlage der Verletzung der Menschenrechte, die zur Sprache gekommen waren, dann doch nicht Thema von dem, was Auftrag der Kommission werden sollte. Auch im völkerrechtlichen Rahmen, die Verurteilung der Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Grund genug werden können, dass nicht nur Einzelpersonen, denen die Verletzung der Menschenrechte zu Last gelegt werden konnten, sondern auch Systeme, wie zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen aus Deutschland, die Höchstprofite aus dem Lande gezogen haben, dadurch, dass sie die Gesetze der Apartheid sich zunutze gemacht haben und auch mitgewirkt haben zur Verletzung der Menschenrechte bis hin auch dort, wo Straftaten, die nicht verjähren können, auch begangen wurden. Die Ausklammerung, also dieser Dimension der völkerrechtlichen Verurteilung der Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, hat auch dazu geführt, dass wir heute, etwa 15 Jahre seitdem der Bericht vorgelegt worden ist, in Deutschland es nötig haben, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland dazu aufzurufen, zumindest um Verzeihung zu bitten bei den Menschen, die Opfer der Verletzung der Menschenrechte im Rahmen der Apartheid gewesen waren, unter Beteiligung der Unternehmen, der Wirtschaftsunternehmen aus Deutschland. Und vielleicht auch weiter zu gehen, um im Sinne der Empfehlungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission den Weg zu ebnen für diejenigen, die erkannt worden waren von der Wahrheits- und Versöhnungskommission als entschädigungsberechtigte Opfer der Apartheid, Entschädigung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland auch anklagen zu dürfen. Es ist hilfreich gewesen, die Schilderungen von Antje Krog und die Erläuterungen von Dumisan Tsebensa auf sich wirken zu lassen, um noch einmal sich dessen bewusst zu sein, was für eine ungeheuerliche Aufgabe es gewesen war, die sich die Menschen in Südafrika sich doch vorgenommen hatten. Und es kann nicht genug gewürdigt werden, dass sie im Einschlagen des neuen Weges auch den Mut aufgebracht haben, auch Kompromisse einzugehen und auch sich dessen voll bewusst seiend, dass Kompromisse doch ihren Preis haben, das nicht aus dem Blick geraten zu lassen, wohin der Weg führen sollte. Also eine Kommission zustande zu bringen, die nicht schon die große Aufgabe zu erledigen hat, die Aufgabe der Versöhnung, die das auch nie könnte, aber eine Kommission, die die Grundlage dazu legt. Punkt meinerseits, was gilt? Was soll werden? Wahrheit, Versöhnung, das ist eine Frage, die nicht nur rückblickend gestellt werden darf und soll, das ist eine Frage, die auf die Geschehnisse heute, auch 2 Jahre nach Marikana, heute, wie wir in Berlin zu Gast sind, um auch gegenüber Berlin daran zu erinnern, die Wahrheits- und Versöhnungskommission hatte auch Fragen, die in Berlin wieder auf den Tisch kommen könnten, so wie einige von uns die Petition vorgelegt hatten, dass um Verzeihung gebeten werden soll und auch der Weg geebnet werden soll, dass Entschädigungen erfolgen.
Ganz herzlichen Dank. Antje Krug, es ist ja, wir haben gestern in verschiedenen der Eröffnungsansprachen war davon die Rede, immer wieder wird gesagt, die Südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission als leuchtendes Beispiel für zukünftige Kommissionen weltweit. Jetzt haben wir eben über die Entstehungsbedingungen, und Lumise hat es sehr eindeutig erläutert, es gab relativ wenig Alternativen zu diesem Prozess der Amnestie und die individuell garantierte Amnestie für die, die rauskommen mit der Wahrheit, war dann noch das, was man eben erreichen konnte, um nicht die Generalamnestie wie woanders hinzukriegen. Nun haben Sie in der Kritik oder als Reaktion auf Kritik, die es gab, und diese ist vielfältig, das war einmal die bekannte Kritik aus Südafrika selbst, die gesagt hat, wenn wir uns das alles angucken, was jetzt ist, eine höchst korrupte Regierung, die Beamte hervorbringt, die dann ebenfalls sagen, naja, wenn es möglich ist, dass Mörder, Folterer, die Aufrechterhalter des Apartheid-Regimes straffrei davonkommen, warum soll ich bestraft werden, nur weil ich eine Korruptionssumme annehme? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also hat man womöglich, so war die Kritik, mit diesem Versprechen der Versöhnung und Amnestie sich eine Kultur der Straflosigkeit eingehandelt, die man jetzt auch im zukünftigen System gar nicht wegkriegt. Sie haben darauf ein paar interessante Sachen schon aufgeschrieben und ich will die nicht wiederholen, sondern das sollen Sie selber mal machen, was Sie dazu eigentlich zu sagen haben. Warum Sie meinen, dass das Argument nicht stichhaltig ist?
Ja, it's very famous one.
Nun, das ist ein berühmtes Argument. Man sagt ja immer wieder gerne, dass die Wahrheitskommission tatsächlich der Straflosigkeit Tür und Tor geöffnet hat und alle wollen heute straflos davonkommen, Mörder und so weiter. Das ist natürlich eine pfiffige Bemerkung. Und ich möchte anknüpfen an die Diskussion, die wir vorher gehabt haben, weil es richtig ist, wenn man sagt, es gibt heute Korruption, aber die Frage ist, wo hat denn die Korruption begonnen? Und da beziehe ich mich auf das Regime der Vergangenheit. Das war Korruption. Die Gesellschaft, die Apartheidsgesellschaft, war eine durch und durch korrupte Gesellschaft. Und wir wissen alle, wie viel davon in die Gegenwart rübergezogen wurde. Ich war gestern aber durchaus überrascht, von all diesen Ländern zu hören, die tatsächlich Widerstand geleistet haben gegen die Apartheid. Das ist ein bisschen anders, als wir das sehen. Und ich erinnere mich, als Mandela zurücktrat, dass ich einen Bericht geben musste über die Länder, die Versprechungen gemacht hatten, als Mandela an die Macht gekommen war. Und es war nicht ein einziges Versprechen, das ihm gegeben worden war, zum Beispiel mit Blick auf die Wirtschaft, das eingehalten worden wäre. Also entschuldigen Sie bitte. Wir finden uns in einem gigantischen globalen System der Korruption wieder und Zuma ist nur ein kleines Beispiel. Gut. Zur Frage. Ich glaube nicht an das Recht. Ich glaube nicht an das Gesetz. Das Gesetz ist für die Reichen. Ich glaube an etwas anderes. Aber in diesem Amnestieprozess, der ja sozusagen die Raison d'être der Versöhnungskommission war, war es möglich, dass die Schwarzen in Südafrika auch über den Aspekt der Amnestie hinausdenken konnten. Sie haben gesagt, wir wollen nicht nur einen legalistischen Prozess. Wir wollen tatsächlich einen Prozess der Humanisierung. Und das ist nicht genug gewürdigt worden. Der Minister hat
davon gesprochen, dass Menschen auf beiden Seiten standen. Eine Frau, deren Kind für die Apartheid gekämpft hatte, stand neben einer Frau, deren Kind gegen die Apartheid gekämpft hatte. Das heißt, man versuchte, menschlich zu sein und zu sagen, dass hier zwei Mütter stehen, die trauern. Und wir wollen, dass sie sich gegenseitig finden in einem Kern, in einem Zentrum der Menschlichkeit. Die Wahrheitskommission hat die Weißen konfrontiert mit einer Menschlichkeit, mit einer Humanität, die ihnen fremd war. Und wenn ich zurückdenke, dann denke ich Weisheit nach wie vor als Bunker. Ein Bunker, in dem man nicht wirklich eindringen kann. Aber 1994 gab es doch die Hoffnung, dass wenn wir vergeben, wenn man vergibt, wenn wir uns gegenseitig finden und lernen, menschlich zusammen zu sein. Und da gibt es eben tatsächlich dieses berühmte Zitat von Cynthia Ngeo, die auf die Frage, was ist Versöhnung, ist Folgendes antwortete. Wenn das bedeutet, dass derjenige, der mein Kind getötet hat, durch mein Vergeben seine Menschlichkeit zurückbekommt, sodass er und ich Menschlichkeit zurückgewinnen können, dann bin ich dafür. Philosophisch gesprochen ist das eine gigantische, eine ganz wichtige Aussage. Diejenigen, die getötet haben, haben ihre eigene Menschlichkeit zerstört und die Weißen haben ihre Menschlichkeit, ihr Menschsein zerstört. Und es gab die Hoffnung, dass wenn man ihnen vergibt, sie sich ändern. Aber dieser Bunker, nun, ihre Bunkermentalität ist so stark ausgeprägt, dass sie hingehen und sagen, wir haben doch gar nicht darum gebeten, dass ihr uns vergebt. Die Wut derjenigen, die sehen, dass das Land sich nicht ändert, ist auch darin begründet, dass die anderen sich eben nicht nur nicht geändert haben, dass sie sich nicht schuldig fühlen, obwohl wir ihnen vergeben haben, sondern dass sie nach wie vor die Reicheren, die Mächtigeren sind. Und das ist der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Dieb und jemandem, der korrupt ist und der stiehlt oder Geschäftsleuten, die rauben und ausbeuten. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die wir sehen müssen im Zusammenhang mit den jeweiligen Fällen. Aber die Versöhnungskommission hat es wenigstens geschafft, dass die Schwarzen in Südafrika zum Ende des 20. Jahrhunderts etwas auf den Tisch gelegt haben, was eine andere Denkweise darstellt. Denken über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Einen Weg, der anders ist als nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich möchte nicht sagen, dass das besser war, aber es ist zum ersten Mal, dass fundamental anders gedacht wurde mit Blick auf gewalttätige Konflikte und sich gegenseitig verletzen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das muss man würdigen.
Ja, bitte.
Ich möchte anknüpfen an dem, was Antje gesagt hat. Das sind unglaubliche Geschichten, mit denen wir es zu tun haben, die wir finden in den Unterlagen der Wahrheits- und Versöhnungskommission, wie eben das Beispiel von Cynthia Ngeo, der Mutter, die sie nannte. Oder Berzovic. Da gibt es eine andere Geschichte. Er saß im Restaurant wie andere und wurde ganz schwer verletzt, weil es eine Guerilla-Attacke auf dieses Restaurant gab. Hertes Simoni ist insofern ein besonderer Fall, weil sie als Opfer etwas sagte. Und das ist natürlich ein Element des TRC-Prozesses. Es geht ja nicht nur um Gerechtigkeit. Und sie war ein Opfer. Und im allgemeinen Justizsystem unseres Landes gibt es diese Situation der Gerechtigkeit nicht. Es ist ein sehr klar festgelegtes Prozedere und oft dringt die Stimme derjenigen, die etwas sagen wollen, nicht weit genug. Also, die Opfer wurden eingeladen und gebeten, selbst ihre Geschichten zu erzählen, jenseits dieses formalisierten Justizsystems. Die Menschen müssen für sich selbst sprechen. Das war die Argumentation. Es sollte nicht der Staatsanwalt oder der Rechtsanwalt sein, der stellvertretend für die Geschädigten, für die Opfer spricht. Und das war die Plattform, die geschaffen wurde, denn man wollte Gerechtigkeit. Interessanterweise findet sich das auch wieder in der Verfassung Südafrikas. Zuma wollte eine Art Hintertür TRC schaffen, Amnestie ohne einen Prozess. Aber dieser ließ die Opfer außen vor. Also, Bersovic, die Geschichte von Bersovic. Sie war im Restaurant, sie hat überlebt. Ich hatte Glück, sagt sie. Und ich möchte wissen, wer die Täter waren. Damit ich mit ihnen direkt über das Vergehen sprechen kann. Und das ist ja eine seltsame Situation, dass das Opfer hingeht und sagt, ich möchte mit den Tätern sprechen, damit sie mir vergeben. Es ist aber gar nicht so ungewöhnlich, weil sie sagt, ich bin Weiße und ich habe als Weiße in Südafrika gelebt und es muss ja offenbar etwas gegeben haben, was diese Menschen dazu gebracht hat, das Attentat zu verüben, was sie verübt haben. Vielleicht gibt es etwas in der Art und Weise des Weißen oder der Weißen, die ein System repräsentieren, das denen, die das Attentat verübt haben, keine Chance gegeben hat, dabei zu sein. Es ist ein Albtraum, argumentierte sie. Es gab die Amnestie und es gab eine einst führende Person in der South African Defence Force, die damals an diesem Attentat beteiligt waren. Und er sagte, sie haben für uns das System repräsentiert. Ein Weißer konnte bis zu 2 Waffen tragen. Und es waren für uns legitime Ziele, die Weißen im Rahmen unserer politischen Überlegungen jener Zeit. Ob das richtig ist oder nicht, ist ein anderes Thema, aber das ist eine Argumentation gewesen. Wir haben also eine Plattform geschaffen für Noruba, der Major, der damals seiner Guerillatruppe den Befehl gegeben hatte, das Attentat auf das Restaurant zu verüben, und Bersovic, die später sagte, erstens, auf dieser Plattform habe ich Noruba getroffen, zweitens habe ich verstanden, woher er kam, was sein Hintergrund war, und drittens, das können Sie glauben oder nicht, seit wir dieses Gespräch hatten, habe ich diese Albträume nicht mehr, die ich lange gehabt habe. Das ist vielleicht eine große romantische Geschichte von vielen, die im Verlauf der Wahrheits- und Versöhnungskommission erzählt wurden. Aber es ist eine der Geschichten. Ein anderes Opfer sagte, ich war seit 10 Jahren im ANC. Ich war 10 Jahre im Gefängnis. Und ich möchte Madiba unterstützen. Madiba ist derjenige, der Recht hat. Ich auch habe Recht. Was mich ein bisschen besorgt sein lässt, ist, dass ich Madiba mag. Und seit ich aus dem Gefängnis raus bin, hat sich meine Lage nicht verändert. Seine, ja. Meine, nicht. Aber was noch wichtiger ist, meine Lage ist schlechter, als sie vorher war. Ich bin arbeitslos. Man kann auch keine Beschäftigung für mich finden. Es ist natürlich anders vorher gewesen, weil ich nicht einmal irgendwelche Chancen hatte, vorwärts zu gehen, überhaupt eine Beschäftigung zu finden. Aber, und das haben wir in unserer Analyse aufarbeiten können, er sagte, was auffällig ist, ist, dass aufgrund der Sunset-Klauseln der Verfassung die Täter die Möglichkeit hatten, eine Entschädigung zu bekommen für die 5 Jahre, die sie im Gefängnis saßen, bekamen sie Geld und sie sind zum Teil zu Millionären geworden. Sie haben Organisationen gegründet, sind beschäftigt worden von den Vereinten Nationen, um das zu bearbeiten, was sie selbst angerichtet hatten in Mosambik und sonst was. Sie sind reich geworden. Und das verstehe ich nicht. Und auch das möchte ich ansprechen. Vielleicht war die Versöhnungskommission gut und sicherlich war sie das, so wie das hier geschildert wurde, aber sie ist auch gescheitert. Vielleicht sollte das nicht so sein, aber sie hat die Versöhnung zwischen Opfer und Täter nicht so gefördert, wie sie es hätte tun sollen. Und vor allen Dingen hat sie es nicht geschafft, Gerechtigkeit im Sinne von Fairness zu etablieren. Vielleicht ist es sogar gelungen, eine gewisse Versöhnung zu erzielen zwischen Einzelnen. Ich habe ja Beispiele genannt, aber die Versöhnung zwischen den Weißen, die am Aufbau des Kapitalismus in Südafrika, im Apartheid-Südafrika mitgewirkt haben, und den armen Schwarzen, überwiegend Schwarzen, ist tatsächlich eine Versöhnung gefördert worden zwischen den Habenden und den Habenichtsten? Ich möchte sagen, nein, das wäre auch gar nicht möglich gewesen in der Zeit. Es gibt aber eine besorgniserregende Aussage in der Präambel für die Kommission, die sich auf den Aufbau der Gesellschaft bezieht, die da eigentlich nicht hineingehört. Aber in jedem Falle ist die Frage, inwieweit es gelungen ist, die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern, den Habenden und Habenichtsen, mit Nein zu beantworten. Es ist eine neue schwarze Elite, die durchaus gerne mit dem Kapital zusammenarbeitet und unterdrückt. Und deswegen hat das Ganze nicht funktioniert. Gerechtigkeit, restaurative Gerechtigkeit im Sinne vom Opfer, das im Zentrum steht, findet sich in der Verfassung wieder. Aber Restauration im Sinne von Versöhnung zwischen Arm und Reich, den Habenden und den Habenichtsten, findet sich nicht. Da gibt es eine Riesenkluft.
Danke. Eine riesige Kluft.
Es war zum Vergeben, dass ich nur vergeben kann, wenn um Vergebung gebeten wird. Und dass es dazu kommen kann, das Kriegsbeil auch zu begraben und ein neues Blatt miteinander aufzuschlagen, nur wenn auch auf der anderen Seite Bereitschaft dazu da ist, dass das zur Sprache kommt und nicht mehr im Wege steht, was trennt. Es gibt Menschen, die berichten davon, ich wurde vergewaltigt in Trainingslagern. Wir haben gekämpft für die Befreiung. Es kam nicht dazu, dass ich dann, wenn es so war, dass von Verletzungen von Menschenrechten, auch ich von diesen Verletzungen von Menschenrechten reden konnte, die stattgefunden haben und in den Reihen derer, die aufgebrochen waren, das Land zu befreien. Es gibt aber auch interessante Beobachtungen, seitdem der Bericht vorgelegt worden war. Vor 4 Jahren war ich in Wulinglela bei Pietermaritzburg, wo in einer Gemeinschaft, in denen Menschen mit unvorstellbarer Gewalt gegeneinander vorgegangen waren, das hieß damals Inkatha gegen ANC, dort, wo in fast jedem Haus Menschen sich etwas haben zu Schulden kommen lassen. Und es war dann 2010 so weit, dass die meinten, wir waren noch in Trauer, als die Gelegenheit gegeben war zu Anhörungen vor der Wahrheitskommission. Wir hatten noch keine Worte, das zu beschreiben, was uns angetan worden war und was wir uns gegenseitig auch an Unrecht angetan hatten. Wollen wir miteinander dann den Weg fortsetzen, den wir eingeschlagen hatten? Da müssen wir jetzt uns gegenseitig auch das schildern, was wir uns angetan haben und miteinander dann beraten, wie es weitergeht. Die nannten dies Ogubuyisana. Das ist ein Prozess, in dem wir uns halbwegs treffen wollen, um dann miteinander gemeinsam nach Hause zurückzukehren. Wobei auch einige dabei gesagt haben, nein, es kann nicht darum gehen, dass wir Ogubuyisana so verstehen, wir werden uns verständigen und nach Hause zurückkehren. Zu welchem nach Hause? Wo wir uns, ja, oder einige, die meinten, es ist auch schon eine Ursache zum Trauma, zu denken, ich könnte wieder dorthin gehen, wo mir das angetan werden kann. Daher diese Verständigung kann Ogubuyisana in dem Sinne sein, dass wir so weit bereit sind, uns hinzusetzen, darüber zu reden, um dann den Weg miteinander fortzusetzen. Ich habe bei der Reinigungszeremonie in Wulinglela bei Pietermaritzburg vor vier Jahren erkannt, dass etwas aus dem Bemühen der Wahrheits- und Versöhnungskommission damals, also von dem Versuch, mal eine Möglichkeit zu schaffen, dass Opfer von Unrecht zu Wort kommen und dass auch der Augenblick erkannt wird, an dem alle schon in der Lage sind, das in Worte zu fassen, was geschehen war, dass in Südafrika, insbesondere auch in der damaligen Gewaltprovinz KwaZulu-Natal, solche Ogubuyisana-Prozesse stattfinden, die ich doch gerne der Wahrheits- und Versöhnungskommission zugute halte. Die Gesellschaft in Südafrika hat durch diesen Prozess, der strukturiert worden war, in gewissem Sinne auch einiges wieder erkannt, was schon in vorkolonialer Zeit, wenn zwei Menschen sich gestritten hatten, wenn Verwandte und Nachbarn sich gestritten hatten und wenn benachbarte Gemeinschaften sich verletzt hatten, dann auch irgendwann mal so weit waren, dass sie den Prozess von Ugubuyisana in Gang setzte. Vor 4 Jahren, als ich dieser Zeremonie beigewohnt habe bei Peter Maritzburg, ist mir bewusst geworden, die Wahrheits- und Versöhnungskommission hat doch einen Beitrag geleistet, die südafrikanische Gesellschaft doch dazu zu befähigen, Wege in die Zukunft zu gehen und den eingeschlagenen Weg doch auch fortsetzen zu wollen.
Dankeschön. Ich möchte noch eine Frage an Antje Krug stellen und dann sind Sie dran. Wir haben noch knapp 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Antje Krug, Sie haben vorhin das Beispiel genannt von der Zeugin, die sagte, wenn meine Vergebung und sein Erzählen dazu beiträgt, ihm und mir die Menschlichkeit wiederzugeben, dann bin ich dafür. Damit einhergeht ja auch, dass in einer Gesellschaft, wo offensichtlich Wertesysteme von richtig und falsch verloren gegangen waren, ein ganzes System aufgebaut worden war, was falsch ist, was menschlichen Werten widerspricht, dieses Wertesystem neu wiederherzustellen. Dazu gehört dann aber letztendlich auch, dass dieses Wertesystem sich in Rechtsstaatlichkeit und Rule of Law irgendwann widerspiegelt, damit es darüber auch gar keine Zweifel mehr geben kann, dass Folter, Mord und von mir aus sogar auch Korruption eben nicht akzeptiert oder akzeptabel sein können. Hat dieser Prozess, der ja von vielen beschrieben wurde, als etwas persönlich sehr Ergreifendes auf beiden Seiten, hat dieser Prozess tatsächlich eine Nachhaltigkeit gezeigt, die man bis heute merken kann, so wie es Ben eben auch beschrieben hat, zumindest als Einzelbeispiel? Oder ist das inzwischen etwas romantisch Verklärtes, was man eigentlich in der südafrikanischen Realität, und zwar sowohl der Rechtsstaatlichkeit als auch im persönlichen Umgang miteinander, kaum noch zu finden ist?
Naja, romantisierte Vorstellung, wenn ich das höre, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf. Auf tragische Art und Weise ist es so, dass Südafrika nun auch von Hollywood geprägt wird. Wir sehen unsere Wände, wir sehen eine Hollywood-Darstellung unserer Geschehnisse und wir sehen die Hollywood-Interpretation unserer damaligen Realität. Und Sie wissen es ja, wenn Hollywood die Deutungsmacht übernimmt über die Vergangenheit, dann ist es sehr schwierig, hier die Geschichtsschreibung zu korrigieren und auf Normen zu bestehen. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission war keine romantisierende Vorstellung, sondern das war ein sehr profunder Prozess, der irgendwo entstand aus der Seele von Menschen, die jahrhundertelang es geschafft haben, inmitten von Gewalt etwas am Leben zu halten, das dieses Wunder möglich gemacht hätte. Wenn es diesen Kern nicht gegeben hätte, dann wäre das damals so ausgeartet wie in Ruanda. Aber dennoch befinden wir uns in den Daumenschrauben der Gegenwart. Und das wird so schwierig, hier irgendwie den notwendigen Raum zu finden. Und selbst diese Dinge wurden mittlerweile irgendwie abgenutzt. Also Versöhnung und Wahrheit etc. wurde irgendwie kommerzialisiert. Wir haben jetzt Versöhnungsfrühstücke, also von großen Unternehmen, oder wir haben Computerprogramme. Das Ganze wird irgendwie verramscht, auf den Ramschtisch verscherbelt. Und deswegen denke ich, ja, es ist irgendwie, ein bisschen vorbei. Und ich meine, es ist irgendwie da. Und das ist, man sieht überall wunderbare Fingerzeige der Humanität einerseits. Eugène de Blanchefort, dieser Rassist, der wurde umgebracht von 2 Schwarzen, als er gestorben ist. Haben alle gefeiert. Und die haben gesagt, Mensch, geschieht im Recht etc. Aber die einzige mitfühlende Stimme kam von einem schwarzen Mann, der im Gefängnis saß. Und er hat gesagt, dieser Mann war mir gegenüber nur gütig. Und nachdem er freigelassen wurde, hat er mich besucht. Also da gibt es immer diese Einzelbeispiele für Humanität. Gestern Abend zum Beispiel dem Kapitalismus ein humanes Gesicht geben. Auch das ist etwas, wo man unter der Oberfläche etwas hervorschimmern sieht. Aber dennoch befinden wir uns in den Daumenschrauben eines Landes, das ganz einfach diese riesigen Probleme nicht in den Griff kriegt. Es ist ganz einfach, hier die Wahrheitsversöhnungskommission anzuklagen, aber es ist sogar noch einfacher, Mandela die Schuld in die Schuhe zu schieben. Zuerst einmal sagt Hollywood, Mensch, er war das, der das gemacht hat, dass diese große Wende eingetreten ist in Südafrika. Und jetzt sagt man, Mensch, es läuft nicht so gut, deswegen ist jetzt er ausschließlich dafür verantwortlich. Nein, es ist ein kollektives Versagen von 45 Millionen Einzelschicksalen und Einzelnen.
Just a minute, because, yeah.
Gut, jetzt haben wir nur noch 15 Minuten. Oder 10 Minuten, sagen wir so. Aber geben Sie mir nur 2 Minuten. Eine Minute, eine, okay. Die Narrative wurde verzerrt, selbst von denjenigen, die an den Hebeln der Macht waren. Und lasse mich vielleicht jetzt noch was kurz, was indirekt auch mit Deutschland zu tun hat, ansprechen. Am Anfang habe ich gesagt, an denen, die zu uns gekommen sind und es beantragt haben, wurde Amnestie erteilt. Aber große Unternehmen haben das nicht gemacht. Mercedes-Benz, Rheinmetall etc. Das sind große Unternehmen, die Waffen gefertigt haben, die indirekt ja der Unterdrückung des afrikanischen Volkes dienten. Und die haben das nicht beantragt. Und für meine Begriffe, ich wurde leitender Berater zu einem Zeitpunkt, als klar war, dass keine der Empfehlungen, die wir herausgegeben haben, die umgesetzt wurden, also 2002, zum Beispiel Ford, Mercedes etc., die haben uns ergriffen, haben uns den der Sicherheitspolizei überstellt, die haben uns gefoltert, die haben uns heimgesucht, haben uns Folterinstrumente vor die Nase gehalten und haben gesagt, Mensch, wenn Sie nicht zusammenarbeiten mit der Polizei, dann verlieren Sie Ihren Arbeitsplatz. Und in einigen Fällen ist das auch passiert. Es gibt keinen einzigen Fall, wo die Komplizenschaft der Unternehmen mit dem Apartheid-Regime verurteilt wurden. Was machen wir nun? Es gibt in den USA diesen Alien Proscribes, dieses Gesetz, das uns ermöglicht, das Ganze zur Anklage zu bringen. Und Panama Dollar und Mbeki, Sie sind diejenigen, die sagen, ja, man sollte ja diese Klagen abweisen. Wir hatten ja diese Wahrheits- und Versöhnungskommission, die haben das Ganze damals schon bereinigt. Aber das ist ganz einfach eine Lüge, denn nur denen wurde Amnestie erteilt, die das beantragt haben. Und die haben das ja gar nicht beantragt. Und das wurde nicht aufgearbeitet. Diese Position wurde eingenommen von der Regierung gegenüber den Opfern. Und das ist mit die Ursache des Übels. Und wo ist denn hier die Rechtfertigkeit?
Vielen Dank. Dort sehe ich eine Wortmeldung. Vielleicht haben wir ein Mikro. Ja, kommt bereits. Bitte schön. Seien Sie so nett, stellen Sie sich kurz vor.
Ja, ich bin Maria Luise Damrath. Und ich kann nur sagen, ich habe mich sehr gerne mit der Wahrheits- und Versöhnungskommission beschäftigt. Ich bewundere sie. Ich bewundere das Engagement dieser über 400 Leute, die da also gearbeitet haben, noch und noch. Ich bewundere, dass die Opfer einzeln und vor der ganzen Öffentlichkeit ihre Geschichten erzählen konnten. Ich bewundere also wie viel auch die anderen Kommissionen, die Vermittlungskommission getan hat. Ich habe zwei Fragen. Es sind ja wenig amnestiert worden, nur 849 gegenüber 7000 Anträgen. Also leider sind die anderen nachher im Schnellverfahren anders vom Parlament amnestiert worden. Warum hat man bei den Tätern das Kriterium gesagt, es muss politisch motiviert sein? Dadurch wurden das so halbe Gerichtsverhandlungen mit Anwälten hier und da, und die konnten nicht so wie die Opfer die freie Wahrheit heraussagen. Das ist das Erste. Und warum haben die amnestierten Täter nicht irgendetwas zur Wiedergutmachung leisten müssen? Zweite Frage, warum sind die Opfer viel zu spät und sehr mangelhaft entschädigt worden? Sonst große Achtung vor der Arbeit.
Vielen Dank. Fragen sind notiert. Wir machen trotzdem mal weiter. Ich hatte dort hinten, glaube ich, noch eine. Sonst hier vorne. Ja, Mikrofon kommt.
Hi. Hello. Yes. Good afternoon. Thank you very much for this inspiring talk. My name is Annelies Verdolage. I'm from Ghent University. I wrote my PhD on the Truth and Reconciliation Commission, so I know a little bit about it. But we heard a lot about the past, but we did not hear a lot about the present-day situation and about the future, in fact. I was wondering what the current-day impact is of the TRC on South Africa and whether the value of the TRC is still being recognized by the broader public, in fact, in public discourse. That is my question.
Okay, thank you. Eine weitere Wortmeldung hier vorne gleich. Yeah, please. Please, and then you, and then we have to close because we want to hear some answers.
Boniface Mabanza von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika. Meine erste Frage möchte daran anknüpfen, Blick auf die Zukunft. Desmond Tutu hat vor kurzem die Wahrheits- und Versöhnungskommission so beschrieben. Sie hatte den Auftrag, den Patienten Südafrika zu stabilisieren. Sie hat es geschafft, auch den Patienten von der Intensivstation in eine normale Station zu bringen. Aber die Politiker in Südafrika, so hat er gesagt, haben beschlossen, dass der Patient das Krankenhaus verlassen soll. Und er hat das Krankenhaus verlassen. Jetzt die Frage im Blick auf die Zukunft, was bedeutet es für Südafrika, mit so einem Patienten, als so ein Patient zu leben, der noch im Krankenhaus sein sollte, aber der das Krankenhaus komplett verlassen hat. Jetzt eine Ergänzung. Es waren nicht nur Mbeki und die anderen, die gegen den Prozess in den USA waren. Die Organisation, mit der ich arbeite, beschäftigt sich sehr intensiv damit und arbeitet mit der Kulumani Support Group. Hier in Deutschland haben wir auch mit einem offiziellen Brief der Bundesregierung Deutschland zu tun gehabt, in der die Kanzlerin Angela Merkel klar und deutlich an Obama gesagt hat, dass das eine Verletzung der deutschen Souveränität sei, wenn deutsche Unternehmen wie Daimler und Rheinmetall in den USA angeklagt werden. Und ich glaube, die Prozesse, wie sie in Südafrika laufen, das ist eine Geschichte, mit der Südafrika klar werden soll. Wir haben eine Aufgabe in Deutschland, sie besteht darin, die internationale Dimension dieser Entschädigung aufzugreifen. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. Danke.
Okay. Last, please, short question from Ms. Gaza, because we are running out of time.
Ganz kurze Frage noch an.
I just want to talk about, just to raise this for as food for thought.
Nur als Anregung anführen.
That there are decisions that were made on the eve of election,
Vorabend der Wahlen getroffen
and agreements that were made and deals that were cut by the National Party Government, which the ANC and everybody thought, well, they are necessary. Take, for example, the decision by former President de Klerk, just before Parliament formally rose, to give einberufen wurde. Ingonyama Trust. Vast tracts of land in KwaZulu-Natal.
Trust hat große Liegenschaften überschrieben bekommen.
That was going to appease
und das sollte
Prinz Buthelezi and King Kuduzeluti
Buthelezi und andere beschwichtigen.
The new government, the ANC, came into power and there was nothing they could do about this.
But nevertheless, they took it as one of those necessary
compromises, the small thing that you had to grant. The small compromise that was made on the eve of inauguration of democracy in South Africa
has become a big monster.
If you speak to people who live under Ingonyama Trust land and so on and so forth, there are unspeakable things, including this large land claims. I just want to leave this
thought that
there are decisions perhaps that people will say when necessary to be made at a particular point in time. However, it might be necessary at some point to revisit or at least to confront the many monsters that we created.
Und man and in Ingonyama Trust, there is no one institution or one deal that speaks so eloquently about
the nature of those problems. If you look at Ingonyama Trust and the kind of claims that they do, the kind of regime that they do, and incidentally it is where President Zuma's home is.
We are talking
about huge land
here.
And finally, with all due respect, I don't think President Zuma is a tiny little bit of thing in the world. I think it's a big problem for us. I agree that there needs to be perspective.
And in the perspective of the world and everything that is going on,
yes, maybe we need to see ourselves as normal. But I think for us, we expect it different
and we hold ourselves as South Africans
to a different standard. Sadly, we continue to
messen.
Okay.
Und wir sollten das nicht einfach nur als normal machen.
Thank you for that statement. Also es waren ja verschiedene Fragen. Statement. Einmal die Frage, vielleicht kann Antje Krug das beantworten. Warum, Sie haben ja gesprochen über die Installierung der Kommission, warum politische Motivation als Voraussetzung für Amnestie? Warum mussten die Täter nicht an der Entschädigung mitwirken und warum ging das mit den Entschädigungen so langsam und so unzureichend voran?
Vielleicht können Sie das teilweise noch beantworten, insbesondere die rechtlichen Aspekte der Frage. Ich möchte vielleicht kurz auf die Werte eingehen. Also welchen Wert, welchen Stellenwert, welche Rolle spielt die Kommission heutzutage, die Wahrheitsversöhnungskommission? Genauso wie der Wahlabend oder der Tag der Wahlen. Es ist eine der Sternstunden, auf die wir stolz sind. Es hat sehr viel produktive Errungenschaften gezeitigt, die nach wie vor wirken. Aber vor allen Dingen ist es so, dass man sich auf moralischer Ebene bewegt. Man hat einen moralischen Diskurs angekurbelt, ein Jahr lang im Radio, in den Nachrichten. Man hat einen ethisch-moralischen Diskurs genutzt, ein Vokabular entwickelt. Und das wurde dann weiter aufgegriffen von Mandela in seinen Reden, auch von Erzbischof Tutu. Und es gab also dieses tiefe Engagement im Zusammenhang mit einem neuen Ethos, diesen Diskurs, Ethos, Moral. Sehr viel ist mittlerweile in Vergessenheit geraten. Mittlerweile gibt es Verwerfungen im Parlament, schmeißt sich gegenseitig Parolen an den Kopf. Aber ich denke, andererseits gibt es nach wie vor noch einen Nachhall dieses Diskurses. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das unterstreiche. Also Patient, der frühzeitig aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Es wurde gesagt, das Ganze ist schädlich für beide Seiten gewesen. Israel zum Beispiel. Lassen Sie mich jetzt kurz etwas dazu sagen. Je mehr die sich verfahren, desto schwieriger wird es, sie zu unterstützen. Aber ich meine, andererseits mit der Kritik ist es dann natürlich sehr schwer. Und in Südafrika ist es so, Apartheid wird irgendwie. Na, ich kann es nicht artikulieren, aber Sie wissen, was ich meine. Das unterminiert diesen moralischen Diskurs, der nach wie vor anhalten sollte.
Vielen Dank. Möchten Sie bitte noch ergänzen for the question of reparation
Reparationszahlungen und warum war es, dass die politische Motivation die Voraussetzung für die Gewährung der Amnestie war? Ich würde, jetzt erstmal denken, dass der Wandel von einer repressiven Gesellschaft hin zu einer Demokratie ein politischer Prozess ist. Und wenn wir neue Standards, neue Wertmaßstäbe und Traditionen einrichten wollen, die einen demokratischen Prozess beflügeln, dann muss das Ganze auch politisch motiviert sein. Und ich war jetzt damals nicht im Parlament, als die ursprüngliche Idee für die Wahrheitsversöhnungskommission vorgestellt wurde. Aber ich denke, es ist korrekt, dass das Kriterium der politischen Motivation gewählt wurde. Die Taten und das Untätigsein musste unter der Prämisse der politischen Konflikte der Vergangenheit bewertet werden, denn es ging ja um die Gesellschaft. Und bei der Gesellschaft geht es ja um die demokratische Aufteilung des Raumes, des gemeinschaftlichen Raumes. Und man kann diesen Prozess ja nicht abkoppeln von den Werten der Gesellschaft. Kann das ja nicht mit anhand von Strafrechtskriterien umsetzen, wenn es nur 900 von 1000 waren. Also ich meine, da gab es ganz interessante Einreichungen. Also es wurde ja gesagt, es wurde nur ein bestimmter Prozentsatz gewährt etc. Und die anderen wurden dann im Parlament verhandelt. Einige waren auch nicht plausibel, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand vergewaltigt wurde oder so, das ist natürlich nach wie vor schrecklich, aber es ist anders zu bewerten als politisch motivierte Verbrechen. Und das war der Grund, weswegen die Amnestie nur für politisch motivierte Verbrechen gewährt werden konnte. Natürlich kann man hier diskutieren, ob wenn jetzt einzelne Amnestien gewährt wurden, auch wirklich legitimiert waren. Und zum Beispiel, der hat auch Amnestie beantragt für Verbrechen. Zwei Verbrechen zum Beispiel. Eines davon, dafür verbüßt er nun eine lebenslängliche Strafe, aber ihm wurde das nicht gewährt. Also de Kock wurde als Haupttäter angesehen. Und wenn man dann das Gericht zu dem Schluss kam, dass es keine politische Motivation gab, obwohl die Verbrechen
20 seconds.
Weil die Verbrechen schrecklich waren, dann wurde keine Amnestie gewährt. Also wir haben ja am amerikanischen Gericht diese Fälle gegen Rheinmetall und Daimler verloren. Das liegt daran, dass die obersten Gerichtshöfen gesagt haben, sie hatten nur noch 20 Sekunden. Also 9 von 10 Richtern haben gesagt, also Komplizenschaft, Beihilfe zu Menschenrechtsverletzungen können nur geahndet werden von ausländischen Unternehmen, wenn es auch Implikationen für die USA gibt. Und ich meine, vielleicht sollte man die vor den deutschen Gerichten
bestellen. Vielen Dank. Wir haben fürchterlich überzogen. Es tut mir sehr leid. Ich darf mich bei den Veranstaltern entschuldigen, muss sie aber selber dafür verantwortlich machen. Was bringen Sie uns auch für interessante Podiumsteilnehmer hierher? Ich verzichte auf jedes Schlusswort. Man merkt es sofort. Es gibt sehr viele sehr einfach zu stellende Fragen und sehr schwierig zu beantwortende Antworten. Und ich bewundere alle drei, die hier saßen, für die Tiefe der Reflektiertheit des Nachdenkens über diesen Prozess. Weil es gibt keine einfachen Antworten in dieser Geschichte. Da habe ich eine Menge gelernt heute. Wir diskutieren ja auch immer über andere Situationen. Wir vergleichen mit Deutschland, 2 Diktaturen zu bewältigen. Wie haben wir das gemacht? In Kolumbien ist ein Friedensprozess am Laufen. Die werden sich mit dem gleichen Problem beschäftigen dürfen. In anderen Ländern ist es versucht worden. Die Ergebnisse sind nirgendwo so richtig ganz voll befriedigend. Aber wenn man es vergleicht mit Argentinien oder Ähnlichem, dann hat zumindest Südafrika geschafft, sehr schnell sehr viel Wahrheit rauszukriegen. Das hat in Argentinien viel länger gedauert. Oder in Chile hat das sehr viel länger gedauert als in Südafrika. Das ist nicht perfekt. Es gibt wahnsinnig viel zu kritisieren. Aber es ist ein Schritt, der bis heute zu würdigen ist. Auch wenn ich fragen würde, ob das, als was es immer gehandelt wird, ein weltweit leuchtendes Beispiel, wie man das macht, das kann man, glaube ich, so einfach auch nicht übernehmen, denn es gab bestimmte konkrete Umstände, unter denen das genau so geworden ist, vielleicht nicht anders werden konnte, diesen zu würdigen. Das ist auch in der Arbeit, die die Menschen geleistet haben, sehr, sehr ernst zu nehmen und sehr zu würdigen und trotzdem als leuchtendes Beispiel, als etwas, wovon man viel lernen kann, ja, als leuchtendes Beispiel für alles, bin ich mir ein bisschen unsicher. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld. Nochmal vielen Dank an die Dolmetscher und Dolmetscherinnen fürs Übersetzen und ganz besonders vielen Dank, dass Sie drei uns an Ihrer Diskussion so eindrücklich haben teilnehmen lassen. Vielen Dank.